stell dir mal vor, dein Partner atmet.
Mhm. Eigentlich ja ein ziemlich wunderbares, beruhigendes Zeichen von Leben, oder?
Eigentlich schon. Aber nach 6 Monaten auf exakt 30 Quadratmetern, also wirklich ohne eine einzige Tür, durch die du mal kurz entkommen kannst, da klingt dieses vollkommen normale Ein- und Ausatmen plötzlich wie, naja, wie so eine stumpfe Kreissäge.
Oh ja, das baut sich auf.
Absolut. Die innere Uhr tickt dann irgendwie, du spürst diesen massiven Drang, einfach mal kurz eine Tür hinter dir zuzuziehen, tief durchzuatmen und dann realisierst du mit voller Wucht, es gibt gar keine Tür.
Du hast absolut keinen Ort, um der bloßen physischen Präsenz des anderen auch nur für 5 Minuten zu entkommen.
Genau das. Schön, dass du heute dabei bist. Wir stürzen uns nämlich heute in ein echtes Großstadtexperiment in unserer heutigen Rechercheanalyse. Wir schauen uns an, warum das Überleben in modernen Mikrowohnungen, also warum das weniger mit romantischer Liebe und sehr viel mehr mit, naja, taktischer Kriegsführung und psychologischer Selbstregulierung zu tun hat.
Ja, das ist wirklich ein hochspannendes Feld.
Unsere Grundlage dafür ist eine unfassbar faszinierende Reportage des Portals kleine-wohnungsguide.de, Stand Mai 2026. Es geht quasi um die ultimative Beziehungshärteprüfung unserer Zeit. Leben und Arbeiten zu zweit auf einem winzigen Bruchteil dessen, was man früher als normale Wohnung bezeichnet hätte.
Und was diese Reportage, also was sie so unglaublich wertvoll macht, ist die Tatsache, dass wir hier eben nicht über irgendein abstraktes architektonisches Konzept sprechen.
Nee, gar nicht.
Wir sprechen hier über den radikalen Alltag, der für, naja, für sehr viele Menschen in Metropolen zur absolut unausweichlichen Realität geworden ist.
Mhm.
Der Wohnraum verdichtet sich extrem und die psychologischen Folgen dieser Verdichtung, besonders auf unsere intimsten Beziehungen, die werden meistens völlig unterschätzt.
Um das mal so richtig greifbar zu machen, lass uns direkt in die Ausgangslage springen. Wir begleiten da 2 Protagonisten. Marie, 28 Jahre alt, sie arbeitet als Online-Redakteurin bei einem Reisemagazin.
Okay.
Und Sven, 31, er ist Softwareentwickler in einem Frankfurter Startup. Die beiden sind 2024 zusammengezogen und jetzt kommt das Setting, bei dem mir persönlich, also mir wurde schon beim Lesen leicht klaustrophobisch zumute.
Kann ich mir vorstellen.
Ein Frankfurter Altbau im Stadtteil Bornheim. Der Mietvertrag weist exakt 30,2 Quadratmeter aus. Wir sprechen hier von einem einzigen Zimmer. Da gibt's eine Küchenzeile, die so ein bisschen im Flur integriert ist und ein winziges Bad. Und das Ganze kostet jeden Monat stolze 1140 Euro warm.
Wahnsinn! Aber man muss auch die Vorgeschichte der beiden ein bisschen verstehen, um diese Entscheidung überhaupt nachvollziehen zu können.
Okay, schieß los.
Marie lebte vorher in einer 17 Quadratmeter Wohnung, die quasi aus allen Nähten platzte. Und Sven kam aus einer weitläufigen WG, die sich aber aufgelöst hatte. Und allein hätte er die Miete in Frankfurt niemals stemmen können.
Das alte Problem.
Genau. Diese 30 Quadratmeter in Bornheim waren also eigentlich als klassische Übergangslösung gedacht. So für vielleicht ein Jahr. Ein Provisorium halt, um in Ruhe nach was Größerem zu suchen.
Aber 1,5 Jahre später sind die beiden immer noch da, ne?
Ganz genau. Und was sie in dieser Zeit über die menschliche Psyche, über territoriale Instinkte und über das schiere Überleben als Paar gelernt haben, das ist wirklich eine Lehrstunde für uns alle.
Bevor wir zu ihren ziemlich genialen Lösungen kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal den Finger in die Wunde legen. Also, wenn mir jemand sagt, ich muss mein komplettes Leben inklusive Homeoffice mit einer anderen Person in einem einzigen Zimmer verbringen, da denke ich sofort an akustische Überreizung.
Mhm.
Ich denke da an fehlende Privatsphäre beim Telefonieren oder an das grelle Licht vom Laptop, wenn einer noch spät arbeiten muss und der andere schon schlafen will.
Klassiker.
Und machen wir uns nichts vor, ich frage mich da auch, wie funktioniert da Intimität? Wie hat man Sex, wenn man jeden Atemzug, jedes kleinste Rascheln im Raum hört und sich eigentlich, naja, sowieso ständig auf der Pelle hockt?
Das ist die intuitive Reaktion, die fast jeder hat. Und Marie und Sven hatten vor dem Einzug exakt dieselben Schreckgespenster im Kopf.
Echt?
Ja, sie dachten wirklich, ihre Beziehung würde am Lärm oder an der fehlenden physischen Intimsphäre scheitern. Aber die Reportage zeigt ja etwas falsch-pantra-intuitives.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Diese erwarteten Konflikte haben sich nach wenigen Wochen quasi in Luft aufgelöst. Die menschliche Psyche ist da bemerkenswert flexibel, wenn es um Dinge geht, die man klar definieren kann.
Also sowas wie, wenn einer schläft, ist der andere leise?
Genau. Das ist eine super einfache Regel. Der wahre Konflikt, der diese Beziehung im ersten halben Jahr fast in die Brüche getrieben hat, das war ein viel tiefgreifenderes, fast schon schleichendes Gift. Es war das Problem der permanenten Sichtbarkeit.
Sichtbarkeit, okay, das klingt im ersten Moment fast banal, finde ich.
Es ist aber überhaupt nicht.
In der Quelle wird das so am Beispiel von einem Stuhl beschrieben. Sven hatte da die völlig gewöhnliche Marotte, morgens seine Klamotten vom Vortag auf einen Stuhl zu werfen. Der klassische Männerklamottenstuhl. Kennt man ja.
Oh ja.
Marie beschreibt das so, in ihrer alten, winzigen Wohnung hatte sie selbst so einen Stuhl. Aber das war halt ihr Stuhl.
Wichtiger Unterschied.
Genau. Jetzt waren da plötzlich zwei Klamottenberge im Raum und für Marie fühlte es sich an, als würden diese getragenen Jeans und Pullover die komplette Wohnung dominieren.
Mhm.
Auf der anderen Seite war Sven kurz davor durchzudrehen, weil Marie, die ja als Redakteurin arbeitet und offensichtlich Bücher liebt, die Dinge überall liegen ließ. Auf der Couch, auf dem Boden, auf dem einzigen Tisch. Sven hat sich am Anfang wohl 5-mal die Woche den Zeh an einem ihrer Bücher gestoßen.
Autsch! Und genau hier kommen wir zum absoluten Kern des Problems. Es geht hier eben nicht um Banalitäten.
Da muss ich aber wirklich mal kurz hart einhaken. Wenn ich mir das so anhöre, ein Stuhl mit Jeans und ein paar Bücher auf dem Boden, dann denke ich mir, Leute, reißt euch zusammen. Das ist doch ganz normale alltägliche Unordnung.
Ja, aus der Außenperspektive wirkt das so.
Warum eskaliert so ein lächerlicher Klamottenstuhl direkt zu einer existenziellen Beziehungskrise? Das klingt für mich echt, als würden zwei extrem verwöhnte Menschen da aus einer Mücke einen Elefanten machen.
Deine Skepsis ist verständlich, wirklich. Aber sie übersieht die grundlegende Psychologie der Raumwahrnehmung. Wir müssen das Konzept der territorialen Grenzen betrachten.
Okay.
Stell dir das vor wie beim sogenannten Hotdesking in modernen Großraumbüros, wo niemand mehr einen festen Schreibtisch hat. Die Mitarbeiter stehen dort unter permanentem Stress.
Weil sie keinen eigenen Platz haben.
Exakt. Weil sie keinen Ankerpunkt mehr haben. Keinen Raum, der nur ihnen gehört. Und auf 30 Quadratmetern passiert genau das. Nur eben im intimsten Bereich deines Lebens.
Ah, ich fange an zu verstehen.
In einer 70 Quadratmeter Wohnung, da gibt es architektonische Pufferzonen. Wenn dein Partner das Wohnzimmer ins Chaos stürzt, kannst du dich physisch umdrehen, ins Schlafzimmer gehen, die Tür schließen und dein Nervensystem einfach herunterfahren. Dein Gehirn registriert dann, hier bin ich sicher, hier kontrolliere ich die Umgebung.
Verstehe. Und auf 30 Quadratmetern existiert dieser Puffer einfach null.
Richtig. Maries Buchunordnung war de facto Svens Wohnzimmer. Und Svens Klamottenberg war Maries Schlafzimmer. Wenn die Wände verschwinden, wird jeder herumliegende Gegenstand des anderen zu einer ständigen visuellen Verletzung deines eigenen Territoriums.
Krass. Das heißt, der Klamottenstuhl ist dann gar kein Möbelstück mehr.
Nee, er ist eine laute, optische Erinnerung an die unablässige Präsenz des Partners. Das Gehirn verarbeitet visuelle Unordnung als eine offene Aufgabe.
Mhm.
Wenn das Chaos von jemand anderem stammt, fühlst du dich einer ständigen Reizüberflutung ausgeliefert, der du einfach nicht entkommen kannst. Es ist ein Gefühl von massivem Kontrollverlust.
Wahnsinn, das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Sache. Wenn schon ein Stapel Bücher das Gehirn in Alarmbereitschaft versetzt, wie um alles in der Welt überlebt man dann den kompletten Alltag?
Das ist die große Frage.
Denn die Reportage macht ja ziemlich deutlich, Marie und Sven arbeiten beide zwischen 3 und 5 Tagen die Woche im Homeoffice. Sie sind also nicht nur abends da, sondern verbringen teilweise 24 Stunden am Stück gemeinsam in diesem einen Raum.
Und genau das hat sie gezwungen, eine Alltagschoreografie zu entwickeln, die fast schon an militärische Präzision erinnert.
Das musst du erzählen.
Die Journalisten haben einen gewöhnlichen Mittwoch der beiden dokumentiert und das liest sich wirklich wie ein Drehbuch für so ein Kammerspiel. Der Tag beginnt um 6.50 Uhr, Sven steht auf, Marie darf laut Absprache noch eine Stunde länger schlafen.
Okay.
Und das erfordert eine unglaubliche taktile Rücksichtnahme. Sven hat sich extra eine Espressomaschine gekauft, die explizit danach ausgewählt wurde, dass die Pumpe extrem leise ist.
Nicht im Ernst.
Doch. Er legt morgens sogar ein Filzpad unter die Kaffeemühle, um die Vibrationen auf der hölzernen Arbeitsplatte der Küchenzeile zu dämpfen. Er frühstückt schweigend im Stehen, nur 3 Meter von der schlafenden Marie entfernt.
Ein Filzpad unter der Kaffeemühle. Also das ist schon ein Level an Mikromanagement, das macht mich echt sprachlos. Aber gut, das ist der Morgen. Was passiert, wenn beide arbeiten müssen?
Um 8 Uhr beginnt Svens Schicht. Er sitzt an seinem Platz, schaut aus dem Fenster und hat Noise-Canceling-Kopfhörer auf.
Standard.
Wenn Marie dann wach wird, bewegt sie sich wie ein Geist. Sie holt sich ihren Kaffee, setzt sich an ihren Platz, exakt 3 Meter von ihm entfernt. Auch sie setzt Kopfhörer auf und dann arbeiten sie 8 Stunden lang. Und sie sprechen kein einziges Wort miteinander. Es herrscht absolute Stille.
Okay, stopp. Warte mal. Sie sitzen den ganzen verdammten Tag 3 Meter voneinander entfernt und ignorieren sich mit vollster Absicht? Das ist doch Wahnsinn.
Es wirkt extrem, ja.
In der Quelle steht sogar, dass sie am Anfang versucht haben, wenigstens beim Mittagessen kurz miteinander zu quatschen, aber selbst das haben sie abgebrochen, weil danach die Konzentration für den Arbeitsnachmittag völlig im Eimer war.
Mhm.
Ganz ehrlich, wenn ich meinen Partner 8 Stunden lang anstarre und wir tun so, als würde der andere gar nicht existieren, das klingt für mich nach einer furchtbar distanzierten, eiskalten Wohngemeinschaft, aber doch nicht nach einer Liebesbeziehung.
Man muss das aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten.
Okay.
Was du als emotionale Kälte interpretierst, das ist in Wahrheit ein extrem hochentwickeltes System der Fürsorge.
Fürsorge? Indem man sich ignoriert?
Ja. Wir Menschen können den kognitiven Load, den ein anderer Mensch in unserer direkten Umgebung verursacht, den können wir nicht einfach abschalten.
Mhm, stimmt.
Wenn du hörst, wie dein Partner tippt, seufzt oder am Telefon diskutiert, verarbeitet dein Gehirn diese Informationen unweigerlich. Auf 30 Quadratmetern ohne Wände musst du diese architektonischen Grenzen also künstlich erschaffen.
Ah, die Kopfhörer.
Genau. Die Kopfhörer und das rigorose Schweigen, das sind akustische Wände. Sie erlauben es dem Gehirn quasi zu vergessen, dass da jemand ist. Nur durch diese absolute Kontaktsperre während der Arbeit haben sie am Abend überhaupt noch die mentale Energie, um wieder als Paar zu interagieren.
Akustische Wände, um kognitive Überlastung zu vermeiden. Das macht echt Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Und die Reportage beschreibt auch noch sogenannte zeitliche Wände, oder?
Ja, ein sehr wichtiges Konzept bei den beiden.
Um 18 Uhr ist offenbar ein harter Schnitt. Der Laptop wird nicht einfach zugeklappt auf den Tisch liegen gelassen, sondern komplett in einer extra dafür vorgesehenen Schublade versenkt. Marie sagt dazu diesen sehr prägnanten Satz: Solange die Arbeitsgeräte sichtbar sind, fühlt sich der ganze Abend wie Arbeit an.
Ein klassischer psychologischer Schalter. Wenn du kein Arbeitszimmer hast, dessen Tür du schließen kannst, musst du die Arbeit visuell ausradieren. Nur wenn der Laptop wirklich verschwindet, kann der Esstisch überhaupt wieder zu einem Ort der Freizeit werden.
Gut, also zeitliche und akustische Wände, das ist super klug, aber sie lösen ja das grundlegende Problem nicht.
Welches meinst du?
Naja, um 18 Uhr nehmen beide die Kopfhörer ab, holen tief Luft und schauen direkt wieder auf Svens Klamottenstuhl und Maries Bücher auf dem Teppich.
Ah, stimmt.
Die Stille hat das Territoriumsproblem ja nicht gelöst. Und ab hier nimmt die Geschichte eine Wendung, die mich wirklich, also die hat mich zum Schmunzeln gebracht. Nach 6 Monaten Dauerkrise haben die beiden endlich kapiert, dass Disziplin allein einfach nicht reicht.
Sie mussten die Hardware verändern.
Genau. Sie haben 2 Wochenenden lang die Wohnung umgebaut und 3 spezifische Möbelstücke gekauft. Und laut der Quelle haben diese Möbel mehr für ihre Beziehung getan als jedes lange klärende Gespräch.
Wir sprechen hier von der Mechanik des Wohnens. Sie haben verstanden, dass der Raum quasi gegen sie arbeitete. Also mussten sie den Raum umprogrammieren, um diese ständige Sichtbarkeit zu minimieren.
Lass uns diese Möbel mal unter die Lupe nehmen. Nummer 1, das alte, tiefe 140 cm Bett flog hochkant raus. Stattdessen kam ein neues 160 cm Polsterbett rein. Aber der Clou war ein eingebauter Hydrauliklift mit einem riesigen Bettkasten darunter.
Ein enorm wichtiger Schritt.
Aber hier muss ich schon wieder skeptisch werden. Du willst mir echt erzählen, dass ein Bettkasten mit Hydraulik eine Beziehung rettet? Das klingt für mich 1:1 wie so ein Werbetext aus einem schwedischen Möbelhaus.
Ich verstehe, was du meinst.
Wie genau soll das Verstecken von ein paar schmutzigen T-Shirts tiefer liegenden Groll auflösen?
Es geht nicht um die T-Shirts an sich. Es geht um das Zurückerobern von Agency, also von Handlungsfähigkeit.
Okay.
Der kleine Kleiderschrank in der Wohnung, der war einfach völlig überfüllt. Svens Klamotten konnten nirgendwo anders hin als auf diesen blöden Stuhl. Der Stuhl war ein Symptom für fehlenden Stauraum.
Ah, okay.
Mit diesem massiven Bettkasten entstand buchstäblich aus dem Nichts ein neuer, geheimer Raum. Svens komplette Wechselkleidung, 7 dicke Pullover, drei Jeans, alle T-Shirts verschwanden plötzlich in diesem Hohlraum.
Oh, wow.
Der Effekt war, dass dieser toxische Klamottenstuhl physisch aus der Wohnung entfernt werden konnte.
Er war einfach weg?
Ganz genau. Für Marie verschwand damit das ständige visuelle Signal der Rücksichtslosigkeit. Die Sichtbarkeit wurde auf null reduziert.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Das Gehirn hat keine offene Aufgabe mehr. Okay, Punkt an dich. Aber was ist mit Maries Büchern, die da überall herumlagen, und Svens Zehen gefährdeten?
Das Problem bei Büchern ist, dass sie horizontale Flächen belegen. Tische, Böden, Sofas. In so einer Mikrowohnung ist horizontale Fläche aber die wertvollste Ressource überhaupt.
Die ist ja sofort voll.
Genau. Wenn die horizontale aufgebraucht ist, musst du in die vertikale gehen.
Mhm.
Sie haben die Wände nutzbar gemacht. Über dem Sofa war vorher eine nutzlose, nackte, weiße Wand. Dort haben sie dann zwei extrem lange, 100 cm breite Wandregale installiert, und zwar ganz bewusst auf einer Höhe von 1,80.
Ah, auf Augenhöhe oder sogar leicht drüber, damit sie nicht drückend wirken, ne?
Ganz genau. So funktioniert Raumdesign. Das untere Regal fasste die Bücher, die Marie gerade las. Das obere Regal diente als Archiv.
Und zack, war der Boden frei.
Plötzlich waren der Couchtisch und der Boden komplett unberührt. Sven konnte wieder angstfrei durch die Wohnung navigieren. Die Reibungsfläche wurde physisch eliminiert.
Das ist absolut logisch. Aber das dritte Möbelstück, oder besser gesagt die Möbelstücke, die finde ich psychologisch fast am spannendsten.
Oh ja.
Sie betreffen dieses krasse Homeoffice-Problem. Vor dem Umbau hatten sie einen großen gemeinsamen Tisch, an dem sie sich beim Arbeiten ständig gegenüber saßen. Den haben sie als Arbeitsplatz komplett gestrichen.
Das war ein Gamechanger.
Stattdessen haben sie zwei zusammenklappbare Wandschreibtische installiert. Einen an der Westwand, einen an der Ostwand der Wohnung. Und jetzt kommt das Beste. Sie sitzen dort und schauen absichtlich aus dem Fenster oder starre gegen die blanke Raufasertapete, nur um sich nicht ins Gesicht blicken zu müssen.
Ja.
Sie haben absichtlich Tische an die Wände geschraubt, um sich gegenseitig den Rücken zuzugehren.
Das klingt im ersten Moment schon fast feindselig, oder?
Total.
Aber evolutionsbiologisch macht das absolut Sinn. Ein Gegenübersitzen ist eine hochintensive soziale Position. Es signalisiert entweder tiefe Intimität, wie bei einem romantischen Dinner, oder direkte Konfrontation.
Mhm.
Wenn du am Laptop arbeitest und dein Partner sitzt dir gegenüber, registriert dein peripheres Sichtfeld jede noch so kleine Bewegung. Jedes Mal, wenn er sich am Kopf kratzt oder einen Schluck Wasser trinkt, feuern deine Neuronen, weil eine Bewegung in deinem direkten Umfeld passiert.
Oh Gott, ja.
Das ist auf Dauer unfassbar ermüdend.
Das heißt, die blanke Wand ist im Grunde eine visuelle Pause für das Gehirn?
Exakt. Sven formuliert das in der Reportage auch sehr weise. Er sagt sinngemäß, ein Pärchen, das sich den kompletten Arbeitstag lang unweigerlich ansieht, hat am Abend garantiert nicht das geringste Bedürfnis, sich noch tiefer in die Augen zu schauen.
Sehr ehrlicher Punkt.
Der Mensch braucht visuelle Auszeiten von seinen Mitmenschen, selbst von denen, die er abgöttisch liebt. Diese Klapptische, die nach Feierabend mit einem Handgriff an der Wand verschwinden, haben diese dringend nötige visuelle Pause geliefert.
Und der ökonomische Aspekt aus der Quelle, der ist ja auch nicht von der Hand zu weisen.
Wie meinst du?
Naja, die Anschaffung von einem Hydraulikbett, zwei maßgefertigten Wandregalen und zwei Klapptischen, das ist natürlich erstmal eine ordentliche Investition.
Stimmt.
Aber die Reportage prägt hier diesen tollen Begriff der sichtbaren Ordnung. Diese funktionalen Möbel produzieren Ruhe. Und wenn man das mal gegenrechnet, es ist langfristig tausendmal günstiger, ein paar clevere Möbelstücke zu finanzieren, als sich monatelang zu streiten, die Beziehung vor die Wand zu fahren und dann aus Frust in eine völlig überteuerte 80 Quadratmeter Wohnung in Frankfurt zu ziehen, die einen komplett finanziell ruiniert.
Möbel als präventive Eheberatung. Ein absolut rationaler Ansatz, finde ich.
Wir haben jetzt also verstanden, wie clevere Möbel den physischen Raum strukturieren. Das ist quasi die Hardware.
Genau.
Aber was ist mit der Software? Wie strukturiert man auf 30 Quadratmetern die Emotionen, die Konflikte, die unweigerlich schlechte Laune nach so einem richtig harten Arbeitstag?
Das ist der schwierigste Teil.
Neben diesen ganzen Möbelhacks haben sich bei Marie und Sven nämlich noch drei ungeschriebene Gesetze eingeschlichen. Und das Erstaunliche ist, laut der Reportage wurden diese Regeln nie an einem runden Tisch in einem großen Krisengespräch ausverhandelt. Sie haben sich einfach, naja, etabliert.
Das ist oft das Markenzeichen gut funktionierender Systeme. Sie entstehen durch evolutionäre Anpassung. Wenn etwas Schmerz verursacht, probiert man unbewusst eine Alternative.
Mhm.
Und wenn die Alternative Linderung verschafft, wird sie einfach wiederholt, bis sie zum ungeschriebenen Gesetz wird.
Es fing wohl damit an, dass Sven anfing, seine Telefonate auszulagern. Die sogenannte Telefonregel. Wer telefonieren muss, verlässt den verdammten Raum. Punkt.
Sehr konsequent.
Es wird entweder im winzigen, hallenden Badezimmer telefoniert oder, und das finde ich noch konsequenter, man geht einfach raus in den Treppenhausflur. Niemand telefoniert jemals im Raum, wenn der andere am Arbeiten ist.
Das ist ein krasses Commitment.
Ich stelle mir das zwar extrem skurril für die Nachbarn vor, wenn Sven da im Frankfurter Treppenhaus vor der Wohnungstür wild gestikulierend seine Software-Meetings abhält. Aber es scheint dieses Problem der akustischen Übergriffigkeit gelöst zu haben.
Und es schafft eben eine physische Schwelle. Die Türschranke hilft ja nicht nur dem, der drinnen in Ruhe arbeitet, sondern auch dem, der telefoniert. Man hat für diesen Moment einen eigenen, abgetrennten Raum, auch wenn es nur das Treppenhaus ist.
Die zweite Regel haben wir im Grunde ja schon angeschnitten, als es um diesen Laptop in der Schublade ging. Die Tagesende-Regel.
Ja.
Um Punkt 19 Uhr ist Feierabend, und zwar optisch. Nichts, was mit Arbeit zu tun hat, darf mehr im Sichtfeld liegen. Keine Ladekabel, keine Notizblöcke, keine Laptops.
Auch hier geht es wieder ganz klar um die Vermeidung von Signalen, die das Nervensystem triggern.
Mhm.
Ein herumliegendes Kabel signalisiert dem Gehirn Pflicht. In einem Raum, der aber gleichzeitig dein Schlafzimmer ist, ist das fatal.
Das leuchtet ein. Aber die absolute Königsdisziplin und wirklich meine persönliche Lieblingsregel aus dieser Reportage, das ist die Nummer 3, die 20-Minuten-Regel.
Oh ja, die ist spannend.
Wenn einer von beiden gestresst nach Hause kommt oder falls sie beide im Homeoffice waren, so eine richtig miese Laune aus dem Feierabend mitbringt, dann gibt es rigoros 20 Minuten absolute eiserne Stille. Keine gut gemeinten Fragen wie, hey Schatz, was ist los, willst du drüber reden? Kein Seufzen, einfach nur Raum.
Toll.
Ich nenne das den mentalen Panic Room. Du kannst dir physisch nicht ausweichen, du kannst keine Tür knallen, also baust du diesen Raum im Kopf des anderen auf, indem du einfach die Klappe hältst.
Diese 20-Minuten-Regel ist neurologisch hochinteressant. Wir müssen uns anschauen, was da im Körper passiert. Wenn du gestresst bist, ist dein sympathisches Nervensystem aktiv. Dein Cortisolspiegel ist hoch, du bist im Kampf- oder Fluchtmodus.
Okay, das kennt man ja.
Wenn du jetzt in eine 70 Quadratmeter Wohnung kommst, hast du oft eine Dekompressionsphase. Du hängst die Jacke auf, gehst ins Bad, wäschst dir das Gesicht, triffst deinen Partner vielleicht erst nach 5 Minuten in der Küche. Du hast Zeit, herunterzufahren.
Ah.
Auf 30 Quadratmetern trittst du durch die Haustür und stehst sofort, ohne Puffer, voll in der Aura deines Partners. Jede Nachfrage, jedes »Wie war dein Tag?« zwingt dein Gehirn dann, sozial zu interagieren, obwohl es eigentlich gerade dringend abschalten muss.
Wahnsinn, das ist ja ein unfassbar wichtiger Punkt. Das heißt, diese erzwungene Stille ist gar kein Ignorieren, sondern eigentlich eine biologische Notwendigkeit.
Richtig. Die 20 Minuten sensorische Deprivation, also das bewusste Weglassen von Sprache und Interaktion, die erlauben es dem parasympathischen Nervensystem endlich die Kontrolle zu übernehmen.
Das System kühlt runter.
Genau. Der Herzschlag verlangsamt sich, der Stress sinkt. Erst danach bist du überhaupt wieder fähig, eine empathische Verbindung zu deinem Partner aufzubauen. Marie und Sven haben hier intuitiv einen Mechanismus der emotionalen Regulierung erschaffen, der ihre fehlenden architektonischen Grenzen wirklich perfekt kompensiert.
Das führt uns zu einer wirklich profunden Erkenntnis, finde ich. Der Raum an sich, egal ob 30 oder 130 Quadratmeter, der formt unser Verhalten viel massiver, als wir uns das eingestehen wollen. Was nehmen wir also aus diesem ganzen Experiment von Marie und Sven mit? Für mich ist der zentrale Gedanke, dass eine Beziehung so gut wie niemals an der bloßen Anzahl von fehlenden Quadratmetern scheitert.
Das ist auch das ganz klare Fazit der Reportage. Die Beziehung scheitert an der ständigen Sichtbarkeit der Störenden. Sie scheitert an den territorialen Überschneidungen und an Erwartungen, die eben nie laut ausgesprochen wurden.
Mhm.
Ein Raum von 30 Quadratmetern löst überhaupt keine Beziehungsprobleme aus, die nicht vorher schon unterschwellig da waren. Die Enge ist einfach nur ein gigantischer, unbarmherziger Verstärker. Sie zwingt dich, hinzusehen.
Mhm. Marie fasst dieses Leben am Ende des Artikels mit einem Satz zusammen, der bei mir wirklich hängen geblieben ist. Sie sagt, es gibt in dieser Wohnung absolut nichts mehr, was du voreinander verbergen kannst. Weder deinen Stress, noch deine Unordnung, noch deine seltsamen Marotten. Das ist extrem anstrengend, aber es ist am Ende des Tages auch unglaublich ehrlich.
Schön gesagt.
Die beiden suchen laut dem Artikel aktuell gar nicht mehr panisch nach was Größerem. Sie haben das System geknackt.
Sie haben die Kunst der Selbstregulierung und der Koregulierung einfach perfektioniert. Man könnte fast argumentieren, dass diese beiden sich jetzt mit all ihren Ecken, Kanten und Eigenheiten besser kennen und respektieren gelernt haben als, naja, als Paare, die seit 10 Jahren auf 150 Quadratmetern komfortabel aneinander vorbeileben.
Eine wahnsinnig faszinierende Perspektive. Und genau hier bist du jetzt gefragt. Egal, ob du allein lebst in einer WG oder mit einer 5-köpfigen Familie in einem riesigen Haus, wo in deinem Alltag könntest du vielleicht ein kleines bisschen mehr von dieser sichtbaren Ordnung gebrauchen?
Gute Frage.
Wo gibt es diese kleinen, unnötigen Reibungspunkte, die man mit einem cleveren Bettkasten, einem Klapptisch oder einfach nur einem leeren Regalbrett entschärfen könnte? Und noch viel wichtiger, wäre es nicht vielleicht eine echte Befreiung, heute Abend mal deine ganz persönliche 20-Minuten-Regel einzuführen?
Ausprobieren schadet nicht.
Einfach einen mentalen Panic Room zu etablieren, um den Stress des Tages so richtig abzustreifen, bevor man überhaupt das erste Wort wechselt.
Man muss definitiv nicht erst in ein Frankfurter Mikroapartment ziehen, um zu verstehen, wie heilsam klare, räumliche und emotionale Grenzen für eine Beziehung sein können.
Absolut. Wir lassen dich heute noch mit einem letzten Gedanken zurück, der das alles vielleicht noch ein bisschen weiterspinnt. Wir leben ja in einer Zeit, in der Wohnraum in den urbanen Zentren immer unbezahlbarer und knapper wird.
Leider ja.
Wenn kluge, hart arbeitende Paare heute bereit sind, für einen winzigen Raum von 30 Quadratmetern über 1.100 Euro im Monat zu zahlen und sich psychologisch so massiv anpassen und verbiegen müssen, um darin nicht völlig verrückt zu werden, steuern wir dann vielleicht auf eine Zukunft zu, in der der wahre Luxus einer Beziehung gar nicht mehr darin besteht, wie viel wunderschönen, lichtdurchfluteten gemeinsamen Raum man sich leisten kann, sondern vielmehr darin, wie meisterhaft, rücksichtsvoll und elegant man gelernt hat, sich auf allerengstem Raum einfach aus dem Weg zu gehen?
Ein ziemlich provokanter Gedanke zum Schluss.
Denk nochmal an den Moment, ganz am Anfang unseres heutigen Session. An diese kleine Marotte deines Partners und den Raum ohne Türen. Vielleicht liegt das Geheimnis ja gar nicht darin, verzweifelt nach einer Tür zum Flüchten zu suchen. Vielleicht liegt das Geheimnis einfach darin, zu lernen, wie man den Raum selbst und die Regeln darin radikal verändert.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns diesen gemeinsamen Blick auf die Dinge zu werfen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.